Sag mal, Jens, wo du jetzt gerade die ganze Zeit von so vier unterschiedlichen Gin-Sorten erzählst, mal wirklich eine ehrlich gemeinte Frage. Wie viel Gin-Sorten in verschiedensten Kombinationen hast du schon mal ausprobiert?
Ja.
3, 2, 1.
Also so ganz genau weiß ich das gar nicht. Es gibt halt so die zwei Tonic-Geschmäcker, die man so ausprobiert. Und das ist halt Zitronik und Mediterran von Fever Tree. Und dann hangelt man sich halt durch seine ganzen Gin-Sorten und probiert halt den Gin entweder mal damit aus oder mal damit aus. Und es gibt Milliarden von geilen Tonics, die dann ein bisschen weicher sind, ein bisschen zitroniger sind oder eine andere Grundlage haben oder floral oder blöb. aber mich interessiert tatsächlich wirklich nur so ein seichter Tonic. Es gibt einen zuckerfreien oder zuckerarmen Tonic. Es gibt Tonic, der wie Zero ist. Also Schweppes hat ja so eine Zero-Variante. Aber es gibt auch wirklich einfach nur Tonic, der keinen Zucker enthält. Da gibt es so viele verschiedene Varianten, da habe ich mich noch gar nicht erst rangetastet. Ich bin bei den großen Massenprodukten geblieben und habe mich dann halt bei dem Gin ausprobiert.
Oh, das hört sich fantastisch an. Ja, und damit ein dickes, fettes Moin Moin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meine Freunde. Wir sind heute nur zu dritt. Lustigerweise der gute Jan, der heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, Geburtstag hat.
30!
Jawohl! Yay! Ballern!
Quarantäne-Geburtstag!
Yay! Ja, denn der gute Jens ist auch am Start.
Hallo!
Und meine Wenigkeit, der gestern 31 geworden ist, tatsächlich. Ich fühle mich jetzt, wo du sagst, du bist 30 geworden, ich fühle mich sehr alt. Oh. Nein, Spaß. Nein.
Aha.
Ja, Jens, alles gut. Ich wusste, dass das kommt.
Ja, der Jungspund ist schon im Bett, ne? Der Chung, der ist heute nicht dabei.
Ja, Chung schläft schon, ist nämlich sehr spät. Und ich glaube, er muss sich von einem Videodreh erholen. Kann das sein?
Ich habe noch vor einer Stunde oder so mit ihm telefoniert und da war er ganz kurzfristig auf einem Termin, weil er irgendwie ganz kurzfristig eventuell hier einen Job und da einen Job und dann, so wie Chung halt ist, ne, der verschiebt sowas nicht mal auf den nächsten Tag oder macht sowas digital, sondern ist um die Ecke, ich fahre mal schnell hin, ich habe die Person schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, mit anderen Worten, Corona-konform, er arbeitet ja zu viel.
Wieder, wann hat er mal aufgehört? Und dann beschwert er sich bei mir, dass wir so selten drehen, weil ich mir halt auch ein Beispiel an ihm nehme und inzwischen arbeite. Selber Schuld, Chung.
Ja.
Selber Schuld.
Aber in Zeiten wie diesen, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, zu viel zu tun zu haben.
Ja. Oh ja.
Das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in einem Podcast besprochen haben, aber weil mir das gerade einfällt, weil das jetzt gerade ein Thema ist, was uns hier zu Hause sehr stark beschäftigt. Hatte ich schon mal über das Jugendamt-Thema gesprochen? Bei uns in Berlin?
Kann mich nicht erinnern.
Glaube nicht, nee.
Nee. Also die Sache ist, Annika und ich sind verlobt und die Hochzeit verschieben wir obviously aufs nächste Jahr, weil wir einfach hoffen, dass wir dann mit einem etwas größeren, in einem größeren Kreise feiern können. Und meine zweite Tochter kam mir vor knapp, ja, fast 2 Monaten, ne? Wobei es sind noch 6,5 Wochen, zur Welt. Und sie trägt meinen Namen. Sie trägt meinen Nachnamen, genauso wie auch das erste Kind. Und das Jugendamt hat uns einfach gesagt, dass sie keine Termine annehmen. Wenn du nicht verheiratet bist, dann bekommt im Normalfall das Kind erstmal den Namen der Mutter.
Ja.
Und eigentlich sollte das auch nicht sein, weil ja schon das erste Kind meinen Namen trägt. Also muss das zweite Kind auch meinen Namen trägt. Es ist super weird. Okay. Jedenfalls kriegen wir unseren Jugendamttermin erst in einigen Monaten. Die haben sich nämlich eingeigelt aufgrund von Corona. Die arbeiten einfach, also die arbeiten zwar, aber sie nehmen nichts an. Das heißt, meine Tochter hat wenig, nicht mal eine Steuer-ID. Und weil wir die Steuer-ID nicht bekommen haben, hat Annika das alleinige Sorgerecht, obwohl die Vaterschaftsanerkennung schon durch ist. Und wenn jetzt Annika was passieren würde, dann würde man mir mein Kind quasi nehmen.
Aber wäre das dann wirklich so? Oder würden die dann anders handeln, weil dann Not am Mann ist und man sieht, okay, also aufgrund von der aktuellen Situation hat das jetzt alles nur seine deutsche bürokratische Korrektheit nicht.
Also ich weiß noch, bei mir war das so bei meinem Bruder, der 14 Jahre älter ist als ich, und der hat damals quasi das erste Kind war auf dem Weg und die haben noch extra geheiratet, bevor das Kind auf die Welt gekommen ist, weil die halt meinten, wenn was bei der Geburt passiert, ist es neben dem Verlust der Frau, des Partners, halt ein unfassbarer Horror, dann das Sorgerecht für das Kind zu bekommen. Ich bin aber der Meinung, dass sich das, ich kann es nicht verifizieren, aber ich bin der Meinung, dass sich das inzwischen zumindest ein bisschen gebessert hat, was den biologischen Vater angeht.
Ja.
Auch ohne Ehe.
Ja.
Aber natürlich, klar, es ist jetzt nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, wie es sein sollte. Und zwar, das ist der biologische Vater. Hier, guck mal.
Ja.
Das ist sinnvoll, das ist logisch.
Ja,
Es gibt 16 Formulare, die vorher ausgefüllt werden müssen.
Das ist wahrscheinlich so deutsch, ey.
Ja. Allein den Namen zu ändern, also auch für die Geburtsurkunden, hat uns dann einfach mal 85 Euro gekostet. Denkst du dir auch, kommst du so zum Amt, ja, das Kind soll auch meinen Namen tragen und so, ja, 85 Euro würde da vorne ist die Kasse, bezahlen sie mit EC-Karte, let's go. unser System ist, was das betrifft, ist so komisch teilweise.
Ja.
Und da muss ich mal ein bisschen, muss ich mal ablassen an der Stelle. Ja. Genauso war ich sehr traurig heute. Ich weiß, es ist ein ganz großes Luxusproblem, aber ich habe heute mein Fahrzeug abgegeben, den ich jetzt 3 Jahre hatte und irgendwie das Gefühl habe, es war die falsche Entscheidung, den Wagen abzugeben, weil jetzt eine zu große Summe auf mich warten würde und aufgrund von Corona bewegt man sich eh kaum von A nach B, so richtig zumindest. Und dann hat mein Gewissen und meine Vernunft gesagt, Digi, komm, gib den Wagen ab. Und wisst ihr, wie das abgelaufen ist? Ich bin da hingefahren zu dem Vertragshändler. Die haben gesagt, parken Sie den Wagen da irgendwo, lassen Sie alle Dokumente im Auto und gehen Sie dann an so eine Box, packen Schlüssel rein und fahren wieder nach Hause.
Oh Mann.
Und ich dachte wieder so, help. Und dann habe ich den Schlüssel so reingepackt und denke mir so, ah, damn it, ich habe was im Auto vergessen.
Ernsthaft?
Ja.
Alter.
Oh, dann dachte ich mir so, jetzt nicht dein Ernst sein. Oh. Ja, aber das war ein kurzer Rundumschlag, mal gerade ganz kurz von mir. Ich würde gerne mal abgeben. Ich musste das einfach mal loswerden, Jungs.
Ja, nee, ich kenne das voll. Ich habe noch nie ein Auto geleast. Ich habe jetzt, ich bin aktuell, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, hole ich mir wieder ein Auto oder nicht, weil ich habe von meiner Schwester ein Auto geschenkt bekommen, weil die hat eins geerbt und brauchte dann ihren Wagen nicht mehr und sie hatte mir eigentlich schon damals irgendwie zum 18. gesagt, dass sie mir einen alten Golf 3 geben will. Dann kam die Abwrackprämie und dann natürlich, okay, gut, Abwrackprämie ist jetzt sinnvoller, Kind, ich brauche ein größeres Auto. Und dann beim zweiten Auto, was sie dann abgegeben hat, hat gesagt, okay, gut, komm jetzt hier, das Ding hat, also, das ist dir unterm Popo weggerostet, das Auto, aber wenn's noch einmal über den TÜV kommt, hast du wenigstens für 2 Jahre ein Auto. Und dann habe ich dieses Auto und das ist aber irgendwann einfach, also, ich muss das immer starten, quasi mit so einer Starterbatterie.
Also, oh, krass.
Also es gibt so Powerbanks für Autos. weil ich immer das Problem hatte, dass irgendwo war ein Kurzschluss in diesem Auto und die Batterie war immer leer. Egal, ich habe eine nagelneue Batterie reingetan, das Ding war am nächsten Tag wieder leer. Irgendwo war es, ich habe es nie gefunden. Und dann habe ich mir diese Powerbank fürs Auto geholt, die halt bis zu so einem fetten Diesel starten kann. Und die habe ich halt immer da gehabt. Das war dann immer gestartet. Dann hat der Motor geölt. Und zwar immer genau auf den Keilriemen. Das heißt, wenn ich morgens losgefahren bin, wusste mein Nachbar das. Vor allem, wenn es kalt war. Der schlimmste Tag war, als ich einmal auf dem Festival war mit dem Auto. Und eigentlich, wir waren am Drehen und danach war, komm, die eine Nacht können wir jetzt bleiben, nehmen wir ein bisschen was mit. Okay, wir müssen morgen um 8 Uhr morgens auf dem Zeltplatz mit einem quietschenden Keilriemen. Ich habe die Fenster nur runtergemacht und mich so entschuldigt, weil diese Blicke waren... wenn Blicke töten könnten. Nee, und dann habe ich dieses Auto abgegeben irgendwann, weil das hat sich einfach nicht mehr gelohnt, damit zu fahren. Also irgendwann bin ich mit weißen, also ich habe nichts mehr gesehen, weil so viel Rauch aus dem Motorraum rauskam.
Oh Gott.
Wow. Und dann war so, nee, okay, gut, das geht jetzt gar nicht mehr. Und dann habe ich aber auch seitdem kein Auto mehr. Und habe halt immer wieder überlegt, hole ich mir jetzt eins, weil ich meine, ich bin ja auch selbstständig, ich kann mir ja auch quasi Gewerbeleasing holen, kann das steuerlich absetzen, muss nur den privaten Teil versteuern, wie auch immer das alles abläuft. Dann gibt Berlin Geld inzwischen dazu, wenn du dir gewerblich ein Elektroauto holst, zwar ziemlich gutes Geld. Und heute habe ich wieder was Cooles dazu gelesen, muss ich gleich noch erzählen. Und nein, es lohnt sich für mich nicht, ein eigenes Auto zu haben. Ich habe es durchgerechnet, ich führe seit 1-2 Jahren Buch darüber, wie viel Geld ich pro Monat für Carsharing ausgebe.
Okay.
Und das sind nicht mal, wenn ich, so wie ich fahre, das ist nicht mal eine Monatsrate Leasing, abgesehen von Steuern, abgesehen von Versicherung, abgesehen von Sprit oder Ladegebühren. Ich zahle nicht, also und vor allem für das Auto, was ich bräuchte. Smart würde mir in den wenigsten Fällen reichen. Hm. Und das ist nicht mal das. Und deswegen lohnt sich's für mich
ab. Und du brauchst bei uns in der Stadt zu haben. Ein kleineres Auto, weil du eigentlich damit besser parken kannst. Aber du brauchst ein größeres Auto, weil du damit mehr transportieren kannst.
Genau.
Das ist so ein, ja, das ist nie endendes Problem irgendwie, ne?
Genau. Und ich habe halt auch bei einer Autovermietung halt so Firmenwagentarife. Die sind jetzt nicht mega gut, weil ich nicht mega viel fahre. Aber man kriegt halt zum Beispiel Festpreise, selbst wenn man noch einen Tag vorher bucht.
Ja.
Und, damit fahre ich halt immer noch günstiger. Ich meine, beim Carsharing zahlst du ja nicht mal Sprit. Du bist ein bisschen eingeschränkt in der Hinsicht, dass du jetzt nicht einfach mal sagst, okay, gut, ich fahre jetzt mal für einen Tag zelten raus, ohne dass du halt gleich irgendwie 100, 200 Euro bezahlst. Aber ansonsten, es lohnt sich einfach finanziell nicht im Moment, ein eigenes Auto zu besitzen.
Das sind immer Luxusprobleme, ne?
Ja.
Ich habe mir vor 3 Jahren, ist das jetzt mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 Jahre habe ich mir, nee, 2 Jahre, habe ich mir den Nio NGT gekauft. Hab da jetzt so über 10.000 Kilometer runtergefahren. Letztes Jahr natürlich ein bisschen weniger. Und jedes Jahr, seit ich das Ding gekauft habe, für teuer Geld, jedes Jahr werden die Dinger besser und günstiger. Und ich überlege mittlerweile, ob ich meinen bestehenden verkaufe oder mir einen neuen hole oder irgendwie mit Nio rede, dass wir das Ding einfach austauschen.
Ja, finde ich cool.
Weil die neueren Geräte vom Design so eine Anpassung nicht ganz nett finde. Mhm. Und sie sind auf die europäischen Straßen angepasst. Mhm. Der alte war noch so eine Standardgröße für jeglichen Markt. Und irgendwann haben sie festgestellt, die deutschen Straßen sind ganz schön kaputt. Da sollten wir den Radstand ein bisschen ändern und ein bisschen höher legen. Und,
ja, verstehe
ich. Ja, also Dinge so. Und ich glaube, ich würde mit den neueren besser unterwegs sein. Mhm. Was ich auch gemerkt habe, ich habe letztes Jahr war das, glaube ich, noch. Ich bin immer mit den Standardreifen gefahren, die vom Werk aus kamen. Und wenn es geregnet hat oder es ein bisschen glatt war, habe ich mich nie wirklich wohl gefühlt auf den Straßen, auf den Reifen. Und einmal ausgetauscht mit halbwegs guten Reifen und die meinten, das sind die besten, die man dafür kriegen kann. Ich habe ein bisschen gegoogelt und die Marke ist dann immer gefallen. Und da dachte ich, ja gut, dann Heidenau, glaube ich. Bin mit denen gefahren und das hat sich angefühlt, als würde ich auf der Straße kleben. Wie geil das ist. Ja. Das ist ein massiver Unterschied. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das mit einem Auto nochmal was anderes ist. Aber wenn du nur 2 Reifen hast, dann ist ja alles, was mehr Grip ist, total geil, weil du
absolut
anders reinlegen kannst. Ja. Und ach, das ist so schön.
Ja. Oh. Ich finde es so krass. In Berlin, es gibt ja WeShare als reines Elektroauto-Carsharing. Die fahren ja hauptsächlich E-Golfs.
Echt, ja?
Ja, das ist rein Elektro. Die haben nur E-Golfs. Inzwischen haben sie von VW auch den ID3. Die wollen auch, wenn der ID4 jetzt ein bisschen öfter raus ist, da halt auch reinbuttern. Also E-Autos, das ist ja eh das Problem, dass es nicht genug gibt. Und der E-Golf hat ein riesengroßes Problem. Sobald ein Tropfen Wasser auf der Straße ist, musst du dieses Gaspedal kitzeln. Sonst drehen die Reifen durch. Es ist so schlimm. Und du stehst wie der übelste Macker an der Ampel, wenn du bei Grün nur leicht aufs Gaspedal und die Reifen quietschen. Diese Reifen sind, entweder sind die so abgenutzt, aber das ist bei jedem E-Golf von denen so, oder die haben halt Reifen mit nicht so krassem Grip. Das kann aber vielleicht auch an den Berliner Straßen und dem Dreck da drauf liegen. Mm. Ich meine, ich kenne das von meinem Motorrad, da habe ich auch Heidenau-Reifen drauf und da willst du nicht, dass du wegrutschst.
Ich stand letztens auf der Autobahn und wo du gerade vom Dreck redest, stand auf der Autobahn im Stau, habe ich auch ich habe mich gefragt, wo kommen die ganzen Autos her? Und dann habe ich mir so gedacht, ja, komm, Klimalage, die ganze Zeit bläst dir alles ins Gesicht, machst mal Fenster runter. Och, Alter. dieser Duft ich sag euch, 100 Leute in Berlin. Und da habe ich wieder, irgendwas sagt mir so, komm, Digi, zieh einfach ein bisschen irgendwo hin, wo es ein bisschen grüner ist, damit immer wieder mit Fenster runter ein bisschen fahren kann. Das ist ja unfassbar, wie eklig das ist. Du bist ja gar nicht mehr gewohnt. Du hast immer deine Klimaanlage, die irgendwann die frische Luft in die Ohren böllert. Und da dachte ich mir so, wie ging es damals immer so, als ich mit meinen Eltern, wir haben ganz oft in Österreich Urlaub gemacht. Wir waren so eine Wanderfamilie. War auch immer so vom Urlaub her total cool. Irgendwie, wir lieben auch Bayern und in wirklich Süden in den Alpen, da waren wir so Fellhorn, Nebelhorn, für den einen oder anderen, der das vielleicht was sagt, waren sehr viel wandern. Und da ist die Luft immer so schön gewesen. Und ja, das vermisse ich gerade irgendwie. So, wenn ich die Wahl hätte, ich würde mich jetzt mit meiner Family irgendwie ins Auto setzen und würde einfach mal irgendwie ins Grüne fahren und einfach mal genießen. So.
Also einen Tagesausflug kannst du ja theoretisch machen, oder? Also von euch ist ja die Sächsische Schweiz ist ja nicht weit.
Ja, stimmt.
Fährst 1,5 Stunden fährst du hin.
Ja.
Und dann machst du einen Tagesausflug. Du musst ja keine Leute sehen. Ja. Mit der Family einfach so ein bisschen durch die Gegend spazieren. Sächsische Schweiz geht halt immer, ne?
Ja, und wenn du frische Luft haben willst, kannst du ja auch immer in die andere Richtung fahren, und zwar in die Ostsee oder so. Das ist stimmt. Halt.
Ich die lassen gerade keinen rein.
Ah, okay, gut. Aber ich glaube ja, langsam ändert sich das zumindest mit den Urlauben. Also jetzt Niedersachsen, glaube ich, hat heute zumindest schon mal gesagt, okay,
und gut. Bayern.
Genau. Urlaub ist eventuell zu Pfingsten wieder möglich. Aber ich habe ja zum Beispiel als Kind, ich war nicht das Wanderkind, ich war das Campingplatzkind. Meine Eltern sind mit uns immer nach Holland auf den Campingplatz gefahren.
Cool.
Also sobald mal verlängertes Wochenende war, ab ins Auto und runter da. Und dann waren wir halt auch öfter mal an der Nordsee. Und das ist so großartig. Ich erinnere mich wirklich, wir waren noch ein paar Mal. Also wir haben den Campingplatz halt irgendwie Ende der 90er nicht mehr den Stellplatz da, aber wir sind dann immer, weil die so Häuser zu vermieten hatten, sind wir da immer mal wieder hingefahren und haben mal Weihnachten da gefeiert mit der ganzen Familie, als dann auch irgendwie so meine ersten Neffen und Nichten geboren wurden. Und das war immer wunderschön. Und diese Luft morgens, wenn du da morgens, und da gab's dieses Kontor, dieses Einlasshäuschen, wo so ein kleiner Mini-Supermarkt war. Und da gab's da immer Brötchen, frisch gebackene Brötchen. Und du bist dann morgens um 7 aufgestanden oder um 6 aufgestanden und bist dann da so durch diesen teilweise Nebel gelaufen, dieser frische Duft, diese Brötchen dann auf dem Rückweg in deiner Hand, dieses leicht warme noch. Oh, Urlaub ist echt gerade so.
Oh ja.
Dann hast
du
das eine Brötchen schon in der Hand und holst dann von innen schon mal so den Teig so ein bisschen raus.
Ja, natürlich.
Und nascht das schon mal so ein bisschen. Ach, mega.
Wenn's bei einem geblieben ist.
Gibt es denn, abgesehen von dieser wunderschönen Vorstellung von Urlaub, gibt es denn irgendwas, was ihr in der letzten Woche gemacht habt, was euch so richtig Spaß gemacht hat? Etwas gespielt, etwas gesehen, etwas erlebt?
Ja, aber ich würde, ja, Jan, du kannst gerne beginnen, wenn du möchtest.
Ich habe Geburtstag heute und ich habe gestern schon. Nein, ich musste noch mal kurz auf Nein, Quatsch. Ich möchte keinem zu. Chung hat mich heute übrigens, als er mich gerade angerufen hat, nur kurze Geschichte, hat er angefangen, Happy Birthday zu singen. Du hast richtig gemerkt, er singt das gerade alleine am Telefon. So, du kannst aufhören, ist gut, ist lieb gemeint, aber das ist für uns beide gerade anstrengend. Nein, er hat selber aufgehört, bevor ich das gesagt habe. Okay. Das Ding ist, Der Mai ist ja wunderschön. Nicht nur du, Angelo, hast gestern Geburtstag gehabt, sondern mein Schwager hatte gestern auch Geburtstag gehabt.
Ach, geil.
Und wir haben beide ein gemeinsames Geschenk bekommen, deswegen gab es das gestern schon. Und zwar die Saturn V-Rakete von Lego. Wem es nicht sagt, das ist die Rakete, mit dem Ende der 60er, Anfang der 70er die Amis zum Mond geflogen sind. Mhm. Und davon gibt es einen Bausatz. Und das ist so geil, dass 1969 Teile hat. Also 1969, das Startjahr von Apollo 11.
Geil.
Und dann haben wir gestern und heute dieses Teil aufgebaut. Und wir haben ja so dieses Ding, dass wir abends immer zusammen sitzen und dann gucken wir Netflix, Amazon, Disney, was weiß ich. Aber uns fehlen so Abendaktivitäten. Und die einfach auch mal was anderes sind als Fernseher gucken. Und dann haben wir uns halt entschieden, okay, gut, wir haben Lego gebaut und dachten jetzt so, was gibt es denn noch alles für schöne Sets? Es ist so schade, dass es ein reines Audioformat ist.
Ich habe kurz überlegt, ob ich einen Screenshot mache, aber ich lasse es sein.
Abendaktivitäten.
So, erzähl mal weiter.
Danke. Nein, auf jeden Fall. Wir haben dann halt erstmal noch geguckt, was es so für weitere Lego-Sets gibt und so weiter, wo man dann vielleicht einfach noch was aufbauen könnte.
Ja.
Das Schöne an Lego ist ja das Aufbauen. Das Schlimme an Lego ist, das irgendwo hinzustellen.
Ja.
Deswegen, du hast ja, glaube ich, was hast du damals aufgebaut, Jens?
Den Millennium Falcon. Ich wollte gerade sagen, ich habe da immer noch keinen Platz für.
Ja, ist wirklich schade.
Der ist jetzt einfach da.
Ja. Also, ich muss mal gucken, irgendwann kommt die Rakete bei mir wahrscheinlich irgendwann an die Decke gehangen oder sowas.
Auch das,
ja, das ist natürlich eine geile Idee.
Kennt ihr diese Promo-Werbung von dem Batmobil? von Lego, was an die Wand gehangen wird mit LEDs außenrum.
Ja, das was dann dieses Bett Figur darstellt,
ja,
ne?
Ja, mega genau. Gut. Das fand ich auch richtig geil. Ich habe hier oben noch einen Mustang, den habe ich damals von der Second Wave geschenkt bekommen. Und ich habe super viel von Marvel, also zum Beispiel den Iron Man Helm.
Ja.
Den muss ich noch aufbauen. So viele kleine Sachen. Aber ich habe mir, also ich habe auch mal gesagt, ey, eigentlich musst du dir mal die Zeit jetzt nehmen, weil das halt auch einfach am Ende des Tages tiefenentspannt ist. Genau das, was du gerade eben gesagt hast. Ich bin manchmal auch teilweise zu müde am Abend dann auch auf dem nächsten Screen irgendwie irgendwas sich anzuschauen, wenn man eh schon die ganze Zeit irgendwie am Rechner arbeitet und dann guckt man sich noch eine Serie an. So, ich glaube, ein bisschen, ja, off-screen wäre, glaube ich, schon mal ganz cool, so ein bisschen Zeit außerhalb zu verbringen.
Aufgrund von der Serie Queen's Gambit haben ja ganz viele angefangen, Schach zu spielen.
Stimmt, ja.
Und das ist eine schöne Idee. Oder solltet ihr irgendwie, wenn ihr zuhört, das Glück haben und ihr seid zu dritt zu Hause, dann könntet ihr Skat lernen. Skat macht unheimlich viel Spaß.
Mhm.
Also generell so Kartenspiele, Brettspiele,
ja.
Musikinstrument lernen oder eine Sprache lernen. Es gibt so viele Aktivitäten, die man machen kann, die nichts mit dem Screen zu tun haben.
Ja, das ist, wir sind so ein bisschen, also ich meine, Corona hat ja das Schlimmste und das Beste in uns hervorgebracht und viele haben sich ja Anfang vom ersten Lockdown noch vor einem Jahr so viele Hobbys vorgenommen, was sie machen wollten und ich glaube, jetzt nach einem Jahr brauchen die Leute eher das genaue Gegenteil von dem, was sie jetzt eigentlich durch Corona machen, also dieses ich sitze nur noch vor dem Fernseher, ich gucke nur noch Serien oder Filme oder wenn überhaupt mal rausgehen, aber einfach mal was Neues, einfach mal, keine Ahnung, irgendwelche Bilder malen oder so. Wir haben jetzt auch, wir spielen liebend gerne Siedler von Catan zum Beispiel.
Oh ja.
Und wir haben jetzt, warte mal kurz, ich musste mich kurz überlegen. Es gibt so
ein Rülpser wäre jetzt super gewesen.
Warte mal kurz. So. es gibt so, man sieht es jetzt nicht, so 3D-Druck Modelle im Internet für Catan-Felder.
Das ist
und,
cool.
Die haben wir jetzt angefangen auszudrucken auf dem 3D-Drucker und wollen die halt anmalen, wie so, keine Ahnung, Warhammer-Figuren oder sowas.
Boah, mega.
Das ist geil.
Da gibt's so schöne Sets im Internet einfach. Und wenn es gut funktioniert, dann machen wir einen Etsy-Shop auf und verticken die.
Ja,
gibt genug davon. Also ich glaube, das ist wenn du mal guckst, wie viel du überhaupt drucken musst, um so ein Basisspiel zusammenzumachen. Aber das sind so Abendaktivitäten. Einfach so Sachen anmalen. Einfach dabei quatschen, Musik im Hintergrund laufen lassen. Keine Ahnung, Bilder malen generell oder irgendwas anderes künstlerisch, Musikinstrumente spielen, was jetzt vielleicht die Nachbarn nicht so sehr nervt.
Trompete zum Beispiel.
Ja, Schlagzeug.
Schlagzeug sehe ich auch.
Da macht ja auch dieser Lernprozess macht super viel Spaß für alle anderen. Mhm.
Man lernt seine Nachbarn auch mal kennen.
Ja.
Ja, die stehen an der Tür, genau, und wollen dir den Arsch aufreißen.
Wie war das bei dir, Angelo? Was gab's bei dir Spannendes diese Woche?
Ich würde sagen, eine private und eine geschäftliche Geschichte. Ich fange mit der geschäftlichen an. Ich habe in der letzten Woche bei einem Stream unterstützt, der von der Konrad-Adenauer-Stiftung gehalten wurde, beziehungsweise der wurde veranstaltet in Kooperation mit Freaks for You und dem Experion in Köln. Und zwar ging es in dem Stream um Politik, Frauen im E-Sport und Gaming allgemein. Und es war super, super interessant, was für Menschen wir dort kennengelernt haben. Natürlich wieder unter Auflagen. Jeder macht den Corona-Test. Du darfst jetzt nicht mit zu vielen Leuten im Raum sein, musst deine Maske tragen, wenn du nicht auf dem Set bist oder am Set bist direkt. Aber am Anfang begann alles damit, dass ich im Endeffekt einfach nur 45 Minuten mit dem guten Joe Cialo, er ist ein CDU-Politiker, der sich für die Kreativwirtschaft einsetzt, also alles, was mit Musik, Kunst, Computerspiele unter anderem auch zu tun hat. Dafür wirbt er sozusagen, dafür möchte er sich gerne einsetzen. Und wir hatten so eine Session, da habe ich mit ihm It Takes Two zusammengespielt und haben währenddessen über Politik und über unsere Kinder hauptsächlich tatsächlich gesprochen. Wie wir mit dem Thema Medien, Gaming und ja unsere Kinder halt umgehen. Also wann werden wir den Zugang ermöglichen? Wann wollen wir anfangen, vielleicht gemeinsam Games zu zocken? Wie machen wir es mit Social Media? Also das war super funny.
Ich habe mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass du da bei diesem Thema mit dabei bist.
Ja, weil kennt ihr das, wenn man sich für irgendwas interessiert und dann findet wirklich zu dem Thema, was wofür du brennst, findet irgendwie ein Talk statt oder du kannst dich irgendwie einbringen und auf einmal merkst du, wie du dafür brennst. So, ich saß da und dachte mir, gib mir mehr Fragen. So, ich habe Bock mit den Leuten darüber zu sprechen. Es hätte von mir aus 5 Stunden gehen können.
Du willst deine Message nach außen bringen.
Ja, und ich fand das total cool, dass dann auch so kritische Fragen gestellt wurden. Und dann hat irgendwie ein Politiker abgesagt für den letzten Talk, für den letzten Punkt in der Tagesordnung für unseren Stream. Und dann brauchten wir halt jemanden, der das noch übernimmt. Und dann habe ich gesagt, ja komm, ich mache das gerne. Und dann haben wir mit dem CEO vom Game-Verband, der eSport Player Foundation, mit Melli, die Moderatorin dann an der Stelle, zusammengesessen und mit der Politikerin noch, plus eben meine Wenigkeit. Und dann haben wir halt gemeinsam darüber gesprochen, was gesetzlich geändert werden könnte, damit eSport anerkannt wird. Super krass, das muss ich ganz kurz erzählen. Also eSport ist derzeit, dadurch, dass es keine anerkannte Sportart ist, nicht gemeinnützig. Das bedeutet, wir haben aktuell in Deutschland circa 220 Vereine, die sich um E-Sport kümmern. Das Problem ist nur, wenn du einen Verein hast, der nicht gemeinnützig ist, kann dir die Lizenz eines Vereines entzogen werden und deswegen traut sich niemand. Und deswegen gibt es auch diese Basis, die wir aktuell brauchen, um Eltern, ne, zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, hey, schick doch dein Kind in einen E-Sport-Verein, dein Kind zockt gerne und dein Kind sagt, das kann gut zocken, na, dann geh doch mal in so einen Verein für League of Legends, keine Ahnung. Und das
geht mir schon, wenn ich das schon höre, geht mir so auf den Sack. Wie kann man denn Leuten, also man sieht, wir wissen ja schon seit Jahren, dass die Games-Branche boomt und dass sie immer mehr umsetzt, von Jahr zu Jahr. Das heißt, irgendwann muss doch mal jemand in der Politik gesessen haben und jemand aus einer passenden Lobby, wo da gesessen haben und gesagt haben, du, da wird in den nächsten Jahren ganz viel passieren, da werdet ihr viele Steuergelder machen, unterstützt das mal. Und dann saß wirklich jemand da, hat gesagt, ah, nee, das ist ja gar kein Sport. Das machen wir so nicht. Das haben wir schon immer so gemacht. Und warum dürfen Frauen eigentlich wählen? So. Und so ein Quatsch kommt dann raus. Also wie kann man sich denn einer Branche, die so riesig ist und die so ein Wachstum hat, und wir reden hier von vielen Milliarden weltweit, wie kann man da Nein zu sagen? Das ist doch absolut dämlich.
Ja, aber ich kann mir genau vorstellen, wie das in den Ämtern passiert. Da kommt jemand hin und sagt, weißt du, das ist ja vielleicht gut gemeint und der Politiker, der sich dessen annimmt, der hat dann auch wirklich ein Interesse daran, das zu ändern, und dann versackt das in irgendeinem Ministerium, in irgendeiner Behörde, weil die gucken, ja, Sport, was brauchen wir denn für eine Sportförderung, das und das und das. Ja, nee, das ist nicht auf diesem Formular A16 drauf.
A13, ja.
Dann, also wenn das da nicht draufsteht, dann gucken wir vielleicht noch im Formular B24-2. Nein, da steht auch nichts. Nee, dann können wir das nicht fördern. Anstatt einfach mal einen Prozess in Gang zu setzen, nur das zu ändern, was wir seit 20, 40, 50, 60 Jahren haben, was einfach immer wieder, also was nicht mal ansatzweise den Anschein erweckt, vorwärts zu gehen. Ja. Was nicht mal ansatzweise das Gefühl hat, wir verändern Strukturen.
Wie war
das? Wir machen es seit immer schon so, also bleibt es auch gefällig. Ja. Veränderungen haben hier nichts zu suchen.
Wie war das mit dem Vergleich? Naja, also E-Sports kann kein Sport sein, weil man muss sich ja, körperliche Ertüchtigung ist ja das Thema. Ne? Man soll sich ja bewegen, man soll sich ja geistig auch ein bisschen fordern und so. Und dann kommt immer dieses, aber wie ist das denn mit Schach? Da fängt man ja auch nicht an zu schwitzen.
Oh ja, interessant. Schach war bei mir und schon an der Schule ein Sportfach beim Sportfest. Beim jährlichen Sportfest konnten sich 2 Schüler pro Klasse für Schach anmelden.
Und ihr habt dann währenddessen gesquattet oder wie war das?
Und es war kein Schachboxen oder sowas, aber nein, es war einfach der Realität geschuldet, weil wir waren ja so eine Nerdschule, Mathe, Naturwissenschaften, sowas alles. Das heißt, bei uns waren das jetzt nicht alles nur Sportasse, sondern Menschen, die im Sport auch nicht immer die beste Figur gemacht haben, weil das einfach nicht ihre Priorität war. Mhm. Die haben einfach gerne mit Zahlen und Formeln jongliert. Und das sind die schlauesten Menschen, die wir brauchen. Und die musst du halt nicht triezen, indem du sie beim Sportfest bloßstellst.
Ja.
Sondern da wurde halt auch einfach Schach angeboten für die Leute, die sich dann halt einfach nicht zum Ochsen machen wollen
beim Sportfest. Erinnert mich direkt an die Berliner Bundesjugendspiele. Ach, war das schön.
Ja.
Teilnahmeurkunde.
Genau deswegen gab es das.
Dabei.
Ja, genau deswegen gab es das halt. Die Leute, die einfach Bock hatten, sich beim Sport zu verausgaben, die konnten dann aus Leichtathletik, Fußball, Basketball und was weiß ich nicht wählen. Aber es gab 2 Plätze pro Klasse für Schach. Und das war einfach fair, weißt du? Und es ist trotzdem nicht nur, Schach ist kein Sport, deswegen, was hat das da zu suchen? Schach ist ein verdammter Sport. Schach ist ein Taktiksport ohne Ende. Und ich meine, welcher Sport kommt nicht ohne Taktik aus? Also Sport heißt doch nicht nur Schwitzen.
Aber beim Umkehrschluss, ne? Also wenn wir jetzt das weiterspinnen, würde ich zum Beispiel Gaming oder E-Sports nicht in der Schule als Sportfach anbieten. Das würde ich nicht machen. Mhm. Weil das hat für mich dann zu sehr den ein bisschen Zocken-Charakter. Ich würde verstehen, wenn man denn so Ausschreibungen macht und Leute dann wirklich raussucht, die wirklich Potenzial haben. Das könnte ich dann noch nachvollziehen. Aber dieses, ich habe keinen Bock, dann zocke ich halt ein bisschen. Das darf halt nicht passieren.
Stell dir das Szenario vor, also ich stimme dir absolut zu, stell dir das Szenario vor, dass, und das ist ja das große Problem, was wir derzeit haben, ein 14-jähriger Junge, sagen wir, er ist 16, wird demnächst seine Schule beenden und ist wirklich richtig guter Gamer. Der Schritt, seine Eltern zu überzeugen, dass er das gerne forcieren möchte, dass er sich weiterentwickeln möchte, die Eltern müssen erstmal zuhören können. Und ich glaube, das ist so ein Thema der Generation. All die, die jetzt vielleicht Eltern sind und Kinder in dem Alter haben, tun sie vielleicht hier und da noch ein bisschen schwer. Es gibt natürlich auch sehr, sehr tolle Paradebeispiele. Wurde uns dann auch dort eben genannt, dass ein 16-Jähriger dann von seinen Eltern so sehr unterstützt wurde, dass er jetzt auf eine Schule kommt, die ihm erlaubt, auch mal am Wochenende Unterricht Unterricht zu bekommen, weil er unter der Woche Trainingssessions hat mit seinem Counter-Strike-Team zum Beispiel. Was wäre, wenn Eltern die Chance hätten, ihr Kind nicht zum Fußballverein zu schicken, sondern eben in einen E-Sport-Verein, wo es sowas wie unterschiedliche Ligen gibt, wo der Junge auch mal mit einem kleinen Preisgeld nach Hause kommen kann, wo er Freunde findet, mit denen er, also, dass das einfach insgesamt gefördert wird. Und ich glaube, viel mehr wünschen sich die Leute ja gar nicht, die dafür sich da sozusagen aktuell einsetzen. Das wäre ja schon ein riesengroßer Schritt in die richtige Richtung, weil, machen wir uns jetzt vor, ein kleiner Bruchteil von all den Zockern da draußen werden mal richtig gutes Geld damit verdienen. Mhm. Aber darum geht es, diese zu unterstützen, damit wir auch einfach international irgendwann wieder auf Augenhöhe mit einem Amerikaner oder eben auch mit einem, guckt euch, weiß nicht, Südkorea an, guckt euch China an. Das sind Superstars. Die bringen Millionen pro Monat nach Hause, weil die einfach alles gerissen haben und weil der Sport an sich halt auch im Land unterstützt wird. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland leider noch relativ weit entfernt, aber ist halt viel Luft nach oben und ich sehe mich auch tatsächlich die Szene an sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren und wirklich auch unterstützen, weil mir das Thema sehr am Herzen liegt, muss ich sagen.
Das Ding ist aber auch, im September sind Wahlen.
Ja.
Und in den letzten 15 Jahren ist da halt nicht viel passiert, weil auch eine bestimmte Partei immer wieder dort saß und halt sehr viele alte Wurzeln hat. Da kommen jetzt zwar neue, junge Leute nach, aber die müssen halt gegen diese alten Wurzeln ankämpfen. Und noch mehr Vergleiche fallen mir da jetzt einfach nicht ein. Das ist einfach super anstrengend mit der Partei. Und eventuell muss auch für solche Dinge einfach mal neues Blut und anderes Blut genau an dieser Stelle stehen, um einfach viel mehr Verständnis auch in der breiten Bevölkerung zu bekommen.
Du brauchst halt einfach eine Politik, die nicht nur zurückguckt, sondern die der Zukunft auch einfach offen gegenübersteht. Mal abgesehen von
Sachen super. Was ist auch das jetzt?
Mal abgesehen von sowas wie E-Sports oder so. Einfach, ich meine, wir werden in den nächsten Jahrzehnten ganz andere Krisen zu bewältigen haben. Auf diesem Planeten, in diesem Land, in unserer Gesellschaft. Da brauchen wir keine Politik, die denkt, ja, wir schaffen das, wie wir das die letzten 100 Jahre gemacht hat, sondern da brauchen wir eine progressive Politik, die auch einfach mal sagt, so, wir gucken jetzt einfach mal, was das für Optionen gibt und wir machen nicht am Ende nur Politik, die eventuell irgendwelchen großen Branchen die Möglichkeit gibt, sich langsam zu verändern.
So. Ja. Was ich ganz spannend fand, Angelo, war, was du gerade gesagt hattest, nämlich, dass Leute die Möglichkeit haben, dann Gleichgesinnte zu finden. Und das hat mich an das nächste Thema erinnert, auf das ich mit euch zu sprechen kommen wollte, nämlich der Film The Mitchells vs. The Machines. Zu Deutsch heißt er Connected, Familie verbindet. Ein absolut beschissener Name, den ich nie wieder laut aussprechen werde. Das heißt The Mitchells vs. The Machines. Ich möchte zu der Story gar nicht viel sagen. Ich möchte hier einen Guckbefehl aussprechen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Nehmt euch irgendwie die Zeit dafür. Wenn ihr Kinder habt, überlegt euch was. Keine Ahnung. Wegsperren oder so. oder nachts gucken. Aber nehmt euch diese 2 Stunden, die der Film geht. Stunde 53 auf Netflix, also inklusive. Das ist der beste Animationsfilm, den ihr in den letzten Jahren gesehen habt.
Wirklich?
Der ist von den Machern von Into the Spider-Verse.
Oha.
Diverse Designer und Designer haben mit dran gesessen.
Und Lego-Movie sehe ich gerade.
Ja, Nick Kondo, der wird auf Twitter @NickTyson geschrieben. Das ist der gute Mann, dem ich da immer folge. Und der hat ganz, ganz viele Sachen dazu auch gepostet. Wenn ihr Interesse daran habt und schon ganz viel gesehen habt von dem Film, also den Film generell gesehen habt, dann guckt euch die Sachen an. Ansonsten wird sonst ein bisschen was gespoilert. Wir haben ja auch alle LOL gesehen. Also Last One Laughing.
Ja.
Da habe ich schon sehr oft Tränen gelacht. Mhm. Bei dem Film in 2 Stunden habe ich noch mehr gelacht. Und ich habe wirklich mehrfach, ich habe geweint vor Lachen. Ich habe nicht nur Tränen gelacht, ich habe geweint vor Lachen. Und er ist auch noch emotional.
Schön.
Und unfassbar schön animiert, einfallsreich. Von der Story her ab und zu mal Momente, wo ich dachte, ja, okay, das war jetzt ein bisschen leicht. Und dann gibt's doch noch mal so einen Kniff und es ist das Weirdeste, was ich seit langem gesehen habe und es ist absolut empfehlenswert.
Also hört sich sehr gut an. Den letzten Animationsfilm, den ich gesehen hatte, war der von Pixar, Soul.
Ja. Oh ja.
Da habe ich am Ende, ich glaube, hatten wir im Podcast drüber gesprochen.
Ja. Ich werde ab mit dir nicht angeguckt, weil ich da noch zu kaputt war.
Ja. Aber der hat ja jetzt, glaube ich, auch ein paar Oscars abgeräumt, ne?
Ja. Der hat ganz gut abgesahnt, ja.
Also, deswegen, es ist auch vor allem, also ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe ihn jetzt bei Netflix in der Vorschau gesehen, ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu gucken. Aber es ist ja immer wieder mal schön, dass das Animationsgenre auch außerhalb von Disney und Pixar doch wirklich vorwärts kommt und wirklich sehenswerte Story sowie animationstechnisch gute Filme hervorbringt.
Ja, man muss vor allem sagen, dass Sony, das sind die Vertreiber hier mit, die haben ja das Hotel Transylvanien auch gemacht, was schon ganz witzig war, was cool war und auch neu. Dann kam Into the Spider-Verse, was die Branche einfach mal kurz durchgeruckelt hat. Und mit The Mitchells vs. The Machines sind sie jetzt haben sie gezeigt, dass das funktioniert, was sie sich haben einfallen lassen. Dass sie mit dieser Materie, dass überall Dinge passieren und man überall Kleinigkeiten sieht, dass man damit spielen kann. Und ich gehe auch so weit, dass sollte dieser Film im Kino landen irgendwann noch mal, würde ich sofort ins Kino gehen und dann auch mal schauen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass auch hier eine Figur anders ist als alle anderen
okay.
und sich wünscht, dass sie mit Gleichgesinnten zusammen sein kann. Und da ist es auch wieder so, da ist eine Schule oder ein Lehrbereich, wo man genau mit den Leuten zusammen sein kann, die den gleichen Knall haben wie man selbst. Und das ist eine schöne Message da drin auch.
Finde ich schön. Ich würde auch ganz gerne nochmal anknüpfen, um vielleicht gegebenenfalls das Thema zu beenden. Einen Tag bevor der Stream mit der Konrad-Adenauer-Stiftung stattgefunden hat, habe ich meine Community mal gefragt, was sie davon halten. Und sehr viele sind ja auch emotional geworden tatsächlich. Also du hast anhand der Antworten rauslesen können, dass ihnen eine Community auf Twitch, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram rund um Gaming und deine eigene Leidenschaft, dass es so wichtig geworden ist, weil eben auch viele Leute gesagt haben, ja, wenn ich aber im echten Leben vielleicht gerade Schwierigkeiten habe, Freunde zu finden, auf Leute zuzugehen, mich einfach zu socializen, dann ist vielleicht im ersten Hinschauen oder beim ersten Hinschauen Gaming ein Zufluchtsort, der vor vielen Leuten immer noch so ein bisschen verpönt ist, aber da finden Leute teilweise super, super, super viele Freunde, die auch extrem wichtig werden. Und Community Building, glaube ich, oder auch Freunde zu finden, kann und wird in unserer Zeit und auch das, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, wird sich einfach auch gewissermaßen verändern. Also, wenn ich einen Stream anmache und ich habe da meine Hunderte von Zuschauer, dann gibt es einige Leute, die freuen sich, wenn sie Namen von anderen Leuten wiederum sehen.
Ja.
Die zocken immer zusammen und ich glaube, und ich würde da meine Hand für ins Feuer legen, viele bezeichnen diese Leute dann auch als ihre Freunde. Und das gehört sich auch so, weil so entwickelt sich nun mal unser Leben gerade einfach.
Ja, vor allem, wenn du siehst, wie oft Leute dann auch so ein gemeinsames Film- und Seriengucken einfach organisieren können. Du hast eine Person, die dann quasi der Host ist und alle anderen könnten gleichzeitig mitschauen. Ja. Und man kann sich gemeinsam darüber auslassen. Das ist nichts anderes als das, was man auf Twitter auch machen kann. Ah, alle gucken den Tatort, dann gucke ich mal unterm Hashtag Tatort, was sie gerade zu dieser dummen Szene mit Jan-Josef Liefers gesagt haben. Warum ist der überhaupt immer noch beim Tatort und warum hat er schon wieder so viele Verträge für folgende, für nächste Tatort-Episode bekommen. Und das kannst du halt so mit dem Stream machen, da kannst du sie jemanden sogar dabei zusehen, wie man sich über Momente lustig macht oder so. Mhm. Und wie oft habe ich das jetzt schon gelesen, dass Personen sich dann in eine Art Discord oder Teamspeak oder wie es auch immer heißt, dann treffen und dann andere Spiele spielen. Leute, die bei mir irgendwie in einer Gruppe sind, würden dann zum Beispiel mit mir niemals Horrorspiele spielen können, weil ich auf Horror absolut keine Lust habe. Mhm. Alle feiern, dass jetzt demnächst Resident Evil kommt, habe ich keinen Bock drauf. Wird's bei mir nie geben, sowas, ja? Aber im Umkehrschluss können die sich dann, wenn sie mich mögen und über mich aneinander gekommen sind, hätten sie trotzdem die Möglichkeit zu sagen, okay, er macht das nicht, aber wir haben Bock drauf, lass uns das zocken. So, und das geht dann halt auch über Portale wie Discord. Ja.
Machen wir dann eigentlich eine Watchparty am 9. Juli 2021?
Was ist dann am 9. Juli 2021?
Ein neuer Release auf Disney Plus mit dem Namen Black Widow. Ja, es wurden nämlich viele Filme jetzt von Marvel offiziell mit einem Datum angekündigt, meine Freunde.
Und nicht nur für die nächsten 2 Monate.
Nope, sondern für die nächsten Jahre. Und da würde ich ganz gerne mit euch mal kurz drüber sprechen, weil das äußerst interessant aussieht.
Ich bin gespannt. Ich höre jetzt mal erstmal nur zu. Erzählt mal.
Alright, also, wir starten am 9. Juli 2021 mit dem Release von Black Widow im Kino, als auch parallel direkt per Release auf Disney Plus, was ich sehr, sehr cool finde. Das heißt, wir haben zum einen die Möglichkeit, je nachdem, wie bei uns dann die Corona-Lage ist, eben ins Kino zu gehen, oder wir gucken halt von zu Hause. Ich glaube, vom Inhalt her, wollen wir da ganz kurz drauf eingehen?
Ja.
Okay, ich lese einfach vor.
Wie, du hast ihn noch nicht gesehen?
Ich habe Black Widow noch nicht gesehen, oder meinst du den Trailer?
Nein, Quatsch, nein. Alles klar.
Okay. Und zwar bekommt sie jetzt ihren eigenen Film. Es geht um ihre Karriere bei S.H.I.E.L.D. Dabei erfahren wir mehr über die Vergangenheit der russischen Attentäterin und lernen ihre Familie vor den Avengers kennen. Im Zuge dessen stellt sich heraus, Natasha Romanoff ist nicht die einzige Black Widow, die im sogenannten Red Room des KGBs ausgebildet wurde. Mehr möchte ich an der Stelle erstmal nicht sagen.
Ist ja auch egal.
Ist auch egal, genau. Danach geht's weiter mit einem Film, wo ich Gänsehaut hatte beim Trailer schauen, weil ich liebe gut inszenierte Kampffilme, / Kung Fu, deswegen Shang-Chi, and The Legend of the Ten Rings am 3. September 2021.
Und der Trailer hat schon so ein paar Szenen gehabt, wo ich dachte, oh, das könnte wirklich interessant werden.
Ja. Es geht um ihn. Er ist der Sohn von, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ist auch völlig egal. Jedenfalls, er hat keine Superkräfte, kann es aber mit anderen Charakteren aus dem Marvel-Universum aufnehmen. Das finde ich halt super spannend. Das finde ich super interessant. In den Comics soll er wohl schon öfter gegen Spider-Man gekämpft haben und.
Ich weiß tatsächlich nichts davon und ich lasse mich einfach überraschen.
Okay, alright. Dann, Jan nickt auch immer so zustimmend, deswegen würde ich beim nächsten Film ganz gerne abgeben. Oder ihr, oder vielleicht weiß auch Jens mehr, und zwar Eternals wird am 4. November 2021 auch in diesem Jahr tatsächlich an den Start gehen.
Da habe ich hart Bock drauf. Die paar Szenen, weil man hat ja bisher noch keinen Trailer gesehen von Eternals, die paar Szenen, die man jetzt gesehen hat, haben schon gezeigt, die haben sich da mit jemandem zusammengetan, der richtig gut inszenieren kann. Und das könnte, wenn man so sich die ganzen anderen Teile, die jetzt kommen, anguckt, habe ich das Gefühl, dass es gerade so, die setzen jetzt gerade ein neues Level, ein neues Set-Level, ein neues Qualitätslevel und bauen damit den Sprung in die 5. Phase auf.
Genau, da wollte ich ganz kurz mal das Thema anschneiden. Der Film Eternals erzählt die Vorgeschichte. Das spielt mehrere Millionen Jahre vor den eigentlichen Geschehnissen des Marvel Cinematic Universe.
Ja.
Und da wird quasi dann die Story erzählt, wie es in Phase 5 dann in der Gegenwart, / nahen Zukunft weitergeht. Habe ich das richtig verstanden?
Davon gehe ich aus. Ich kenne mich aber auch mit dieser Historie nicht so richtig aus. Ich weiß nur, dass das so, das sollen wohl so die Figuren sein, die so mit das gröbste, stärkste überhaupt sind. Wenn ich mich recht entsinne, und ich würde jetzt wahrscheinlich nur Scheiße erzählen, also deswegen nicht genau darauf vertrauen, aber die Eternals haben irgendwas auch mit diesen Figuren zu tun, zu denen Thanos gehört.
Oh, spannend.
So, irgendwie, dass er das Kind von einem von denen ist oder so, oder dass die durch die Eternals auf die Welt kommen, die Abkömmlinge dann davon, die Thanos, also irgendwas in die Richtung kommt dann. Das ist alles miteinander vernetzt. Das sind auf jeden Fall extrem wichtige Figuren, und es kann sogar sein, dass sie einfach ein paar Millionen Jahre jetzt herumleben und auf der Erde einfach weitergelebt haben und alle zufälligerweise auf der Erde sind, und mal gucken, was dann passiert.
Und ich meine, der Cast ist halt auch für Eternals einfach unfassbar stark.
Kannst du mal vorlesen, also, bitte?
Angelina Jolie. Richard Madden, den man vielleicht kennt als Robb Stark aus Game of Thrones.
Ja.
Kit Harington, den man kennt als Jon Snow aus Game of Thrones. Salma Hayek. Kumail Nanjiani. Da sind so viele Namen. Ich kenne nicht mal alle davon gerade, aber das sind einfach Schauspieler. Die haben da die Creme de la Creme für diesen Film einfach reingeholt. Und ich glaube, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass im Marvel Cinematic Universe für einen Film solche Schauspieler einfach geholt werden. Sondern diese Schauspieler werden noch teilweise lange dabei sein und in anderen Filmen auftauchen. Und das sind alles unfassbar gute Schauspieler. Deswegen, ich bin wirklich krass gespannt auf diesen Film.
Direkt danach wurde Spider-Man No Way Home angezeigt, der am 17. Dezember diesen Jahres 2021 gezeigt wird. Da gibt es keinerlei Szenen zu. Da wurde einfach nur das Bild gezeigt und fertig. Was nachvollziehbar ist, denn direkt danach wurde Doctor Strange in The Multiverse of Madness angezeigt. Und ich habe das Gefühl, das ist miteinander verbunden. Weil man immer mal wieder gehört hat, dass Figuren, die früher mal Spider-Man waren, plötzlich wieder mit Marvel zu tun haben. Und irgendwas sagt mir, dass dieses Thema Multiverse, was wir auch aus Into the Spider-Verse kennen, hier nochmal aufgegriffen wird, und die werden ohne Ende Fanservice betreiben und mal den alten Doc Ock wiederholen, oder die werden den alten Spider-Man wiederholen. Da wird mal gucken, was sie daraus machen. Auf jeden Fall wurde danach direkt Doctor Strange in the Multiverse of Madness angezeigt, kommt am 25. März 2022.
Ja, und damit das gar nicht, damit man wirklich die ganze Zeit, und das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, bombardiert wird mit Marvel-Filmen, was ich schon wieder, wenn ich drüber erzähle, ich habe schon wieder Gänsehaut, weil ich weiß, den einen oder anderen Film wird man im Kino schauen können, und ich freue mich wie ein kleines Kind drauf, wirklich. Am 5. Mai, also quasi fast genau in einem Jahr, wird es dann Thor Love and Thunder geben. Und zwar wird sich nämlich der gute Thor, aka Chris Hemsworth, diesmal nicht mit den Guardians of the Galaxy weiter bewegen und in der Story irgendwas vorantreiben, sondern er soll Verstärkung bekommen von der guten Jane Foster, gespielt von Natalie Portman, die selbst ein Power-Up verliehen bekommen soll. Was auch immer da genau mit gemeint ist, lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber es klingt auch wieder an der Stelle fantastisch. Ob wir den guten Chris wieder in Topform sehen werden oder ob das Bäuchlein immer noch am Start ist, das werden wir dann auf jeden Fall auch herausfinden. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber das ist immer noch nicht der letzte Film, meine Freunde.
Nein, danach kommt direkt Black Panther mit Wakanda Forever. Das heißt jetzt nicht mehr Black Panther 2, sondern am 8. Juli 2022, also in einem Jahr ungefähr, kommt Wakanda Forever, wo ich sehr gespannt bin, wie sie die Geschichte weiterschreiben, denn Chad Boswick ist ja nicht mehr unter uns.
Ja. Ich glaube, der war aber komplett abgedreht, glaube ich, ne? Kann das sein?
Nee.
War der nicht komplett abgedreht, als er verstorben ist?
Nee, die drehen ja gerade noch.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Die hatten ja bis Mitte oder Ende letzten Jahres die Story geschrieben und sind jetzt erst in 21 am Produzieren. Wenn ich mich ganz grob erinnere. The Marvels kommt am 11. November 2022. Da habe ich gar keine Erfahrung mit. Bin ich sehr gespannt. Die Leute, die sich damit auskennen, meinten nur, dass das Kostümdesign on point sei. Mhm. Und die haben sich darauf schon gefreut.
Aber es geht um Captain Marvel 2, ne? Wenn ich das richtig
Nein.
sehe.
Nein.
Also bei mir steht Captain Marvel 2, The Marvels.
Okay.
Ja.
Weil ich muss sagen, Brie Larson als Captain Marvel fand ich okay, aber die Story hat mich persönlich nicht so umgehauen, deswegen bin ich gespannt auf den zweiten Teil. Also war für mich so der schwächere, sage ich jetzt mal, aus der Reihe der letzten Filme.
Ja, würde ich auch sagen.
Und wo ich mir auch nicht so 100% sicher bin, ist Ant-Man and the Wasp, Quantumania am 17. Februar 23.
Doch, das wird gut.
Meinst du?
Ja. Okay. Weil überleg mal, was davor alles passiert ist.
Ja, gut, okay, hast du recht.
Mhm. So, und dann bin ich gespannt, was sie da rausholen. Und jeder Teil von Ant-Man war lustig. Der war seichte Unterhaltung, hat dieses ganze Thema so ein bisschen simpel erklärt, dass jeder nachvollziehen kann, aha, die werden einfach immer kleiner und dadurch landen die dann in so einem Universum. Okay. Das ist super simpel erklärt und hat dieses Setting für Endgame gesetzt. Okay, wunderbar. Jetzt kommt aber das Multiverse ins Spiel. Mhm. Wir haben mit Doctor Strange jemand, der durch das Multiverse reisen kann. Was machen die aus der Geschichte? Und dann haben wir Quantumania, also das Quantum Realm wird hier nochmal thematisiert. Ich bin einfach sehr gespannt.
Und dann geht's weiter mit Guardians of the Galaxy Volume 3.
Dass der so spät kommt, wundert mich. Ja. Also wundert mich, das war nicht klar, wann der kommt, aber ich find's krass, dass der so spät kommt. Der kommt 23 im Mai.
Mhm. Heute in 2 Jahren, also morgen in 2 Jahren.
Ja, ist ja, alt. Ja.
Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt allein, wir haben gerade was irgendwie 500 neue Marvel-Produktionen innerhalb der nächsten 2 Jahre runtergerattert. Ja. Und das, wir reden jetzt nur über Marvel. Überlegt immer die ganzen anderen Filme, die noch innerhalb der nächsten 2 Jahre rauskommen. Wir sind pleite bis dahin. Irgendwo muss Disney ja das Geld noch machen. Also, die können ja jetzt nicht in einen Monat 16 Filme packen.
Richtig.
Ja, true.
Die vielleicht sogar interessanteste Szene findet in diesem Trailer, in dem man jetzt diese ganzen Ankündigungen gesehen hat, findet bei Minute 2:58 statt. Da wird nämlich dieses Avengers A dargestellt und da wird aus dem A irgendwie eine 4.
Phase 4?
Für Phase 4, genau. Man könnte das aber auch für die Fantastischen 4 sehen. Mhm. Und die Fantastischen 4 könnten dann in Phase 5 kommen. Und wenn das soweit sein sollte, dann hätte man in der Phase 4, die wir jetzt gerade sehen werden, dann würde man davon ausgehen können, dass sie in dieser Phase die Grundlage für Mutanten legen.
Oh.
Und das macht nochmal eine ganz andere Geschichte auf. Mit X-Men und Co.
Da muss ich übrigens noch mal einen Guckbefehl rausgeben, weil ich jetzt letztens mit mehreren Leuten gesprochen habe, die den Film einfach nicht gesehen haben, der mich in einem Kino so unfassbar gut unterhalten hat, und zwar Logan. Ich fand, Logan ist ein Film, den man meiner Meinung nach gesehen haben muss, selbst wenn man, sag ich jetzt mal, die Story rund um die X-Men, sag ich jetzt mal, nicht kennt. Man muss meiner Meinung nach Logan geguckt haben, weil das ein fantastisch inszenierter Film ist.
Ja. Der Macher hat den Film sogar so gebaut, dass er ihn in Schwarz-Weiß wieder abspielen kann und hat von vornherein auch das Licht so gesetzt, dass die Dynamik in jeder Szene, wenn man die ganzen Farben rausnimmt, perfekt ausgeleuchtet ist.
Krass.
Und es gab dann eine Special-Version natürlich von dem Film und konnte ihn dann in Schwarz-Weiß schauen. Und holy moly, das gibt dem Ganzen nochmal so viel Drama.
Glaube ich dir. Einige Szenen waren schon hart, ne? Muss man also. Der war einfach wirklich fantastisch.
Und er hat so wehgetan. Der hat so richtig wehgetan. Also einmal emotional so ein bisschen und physisch, weil du wirklich, das hat alles wehgetan, was er da gemacht hat.
Ja.
Weil du dem den Lebensschmerz auch im Gesicht angesehen hast, das hat Hugh Jackman einfach fantastisch gespielt.
Ja. Ich erinnere mich auch damals noch, wir hatten unter anderem mit Chung haben wir damals so eine Premierenreihe filmisch begleitet und da war Logan damals einer der Filme, die wir gezeigt haben. Da sind halt
da war ich Leute, dabei.
Ach, du warst dabei, krass. Da haben wir 300-400 Leute haben sich diesen Film angucken können. Und ich erinnere mich noch an diese Energie vor dem Film und an diese Leere nach dem Film. Wie die Leute da aus dem Kinosaal rausgekommen sind. Alle waren einfach berührt von diesem Film.
Ja, absolut. Fühle ich 100%. Aber Jan, ich hatte auch direkt eine nachfolgende Frage an dich. Was hast du damals von Blade gehalten eigentlich?
Blade?
Hat nicht Wesley Snipes damals Blade gespielt?
Ja, ja. Das ist gar nicht.
Ja.
Also,
bei Blade geht nämlich auch weiter. Blade im Marvel-Universum hat noch kein Release, kein Kinostart. Aber es gab 1998, 2002 und 2004 jeweils den Vampirjäger Wesley Snipes. Und Blade soll weitergehen. Da bin ich auch sehr gespannt, weil da interessiert mich, wie blutig wird er? Wird er vielleicht in einem ähnlichen Stil produziert wie Deadpool? Weil Deadpool wird 2024 kommen. Und auch das Datum steht noch nicht ganz fest, aber zumindest wissen wir, in welche Richtung sich das entwickelt. 2024 wird es Deadpool 3 mit Ryan Reynolds geben.
Ja, also dass das Ganze unter Marvel ja stattfinden wird, das finde ich sehr interessant und macht ebenfalls wieder diese Tür zu einer neuen Riege auf. Was auch ganz spannend wird, dass Doctor Strange and the Multiverse Horrorbereiche haben wird.
Ja.
Also gruselige Szenen. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch eher ab, vielleicht ab 12, wahrscheinlich eher ab 16 sein. Und das finde ich mega spannend. Also wenn die das wirklich durchziehen, und man hat ja auch beim zweiten Spider-Man gesehen, dass sie Psycho so schon so ein bisschen drauf haben und sie haben das nur leicht angerissen. Mhm. Und da ist ohne Ende Potenzial. Gerade wenn man ganz viel von Spider-Man kennt, die haben diese Figur so oft wirklich an den psychischen Abgrund gespielt. Das kann echt richtig, richtig fies werden. Was du vorhin noch angesprochen hattest mit Shang-Chi, ist der Sohn vom echten Mandarin.
Ah, okay. Mhm.
Und der Mandarin, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, den haben wir das letzte Mal bei Iron Man 3 gesehen, ne? In Mandarin. Da gab es ja den Namen, der Mandarin.
Stimmt, ja, true.
Aber der Mandarin war hier nur Name. Das war nicht die wirkliche Figur. Die Leute haben sich alle schon gefreut. Oh, geil, es gibt den Mandarin. Aber der wurde einfach nur platziert. Das war ein Schauspieler. Jetzt kommt der echte Mandarin.
Wow.
Ah, das war alles gut.
Das war so gut.
Also, wenn man mal ganz ehrlich darüber nachdenkt, was die nächsten Jahre einfach allein an Marvel-Filmen auf uns zukommt, an Marvel-Filmen und Marvel-Serien. Und wir haben ja noch gar nicht zum Beispiel über Loki geredet, was einfach schon im Juni, glaube ich, jetzt rauskommen soll.
Jawohl.
Also, das ist unfassbar. Und den Großteil davon können wir uns wahrscheinlich sogar wieder im Kino antun.
Yes.
Wir reden nur über Marvel. Wenn wir jetzt noch über all die anderen tollen Sachen, die rauskommen werden in den nächsten Jahren. Ich habe einfach dieses Gefühl. Ich meine, langsam sieht man so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gerade. Ich meine, langsam in Berlin wurde jetzt Impfung für Gruppe 3 geöffnet. Das heißt, wahrscheinlich in nicht mehr allzu weiter Zukunft kann jeder geimpft werden. Das heißt, es wird langsam alles sich wieder in so eine Normalität zurück. Und
ja, in
ich will es jetzt nicht vergleichen, aber ganz häufig in der Vergangenheit wurde ja gezeigt, dass nach besonders großen Krisen besonders krasse Jahre folgen.
Die goldenen
20er nach dem Ende des Ersten Weltkrieges.
Ja.
Die waren ja vor allem in Berlin. Babylon Berlin hat das ja auch so unfassbar schön dargestellt. Das waren ja einfach nur Jahre des absoluten Partymachens, sich Auslebens, all das nachholen, was man für nur ein, zwei Jahre in Anführungszeichen unterdrückt hat, das holen wir jetzt 10 Jahre lang nach. Und ich habe einfach dieses Gefühl, dass wir in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 5 Jahren, so unfassbar viel Spaß haben werden, unser Leben nochmal so leben werden, wie wir es noch nie getan haben.
Das hört sich verdammt gut an.
Filme sind nur ein Teil davon. Freut euch auf all die ganzen anderen Sachen. Wir haben heute allein darüber geredet, wir haben eine Liste gemacht mit Sachen, die wir machen werden, wenn das vorbei ist. Wir wollen endlich mal Paintball spielen gehen.
Ja.
Wir wollen endlich mal
ballern.
Keine Ahnung. So doof es klingt, einfach mal wieder Tretboot fahren gehen. Einfach mal all die Sachen machen, die man irgendwie jetzt die ganze Zeit nicht machen konnte. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden so unfassbar schön.
Eigentlich wollte
ich auch, das ist irgendwie ein schöner Schlusssatz, ne?
Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen ein paar Themen ansprechen, aber ey, lass uns dabei belassen jetzt gerade an der Stelle, glaube ich.
Also, wir machen nur Vorausschau. Lass uns über Dinge sprechen, die wir nächste Woche bringen werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel hinter mir am Fernseher, das habt ihr vielleicht gesehen, das sehr schöne Returnal gerade am Laufen. Mhm. Und das läuft bei mir auf der PS5, weil ich das Glück hatte, eine bestellen zu können, als sie vorgestellt wurde. Und habe mir so einfach mal so ein 18-sekündiges Video einfach mal bei Twitter hochgeladen. Und diese Szene zeigt eigentlich schon, ja, ich werde es spielen. Ich werde es spielen und ich werde es hassen und ich werde es lieben. Und ich werde in dieser Grafik Gottheit aufgehen.
Ja.
Hast du es schon gespielt?
Ich habe es gespielt, bin in Welt 2 aktuell.
Es gibt 2 Welten? Spoiler. Toll, danke.
Möchte sagen, wie viele es gibt?
Ja. Die Antwort ist ja, wahrscheinlich.
Ja, glaube ich auch, mein Lieber.
Aber es ist voll geil, weil ich habe irgendwie jetzt 10 Minuten gespielt und das ist ja der Kern der Geschichte, das kann man ja, glaube ich, erzählen. Du landest auf dem Planeten und du bist aber auch abgestürzt und dann läufst du so ein paar Minuten durch die Gegend und sollst es irgendwie erforschen und plötzlich findest du eine Leiche. Und an der Leiche liegt auch noch eine Waffe und du brauchst gerade eine Waffe und praktischerweise ist es eine Waffe, die du kennst. Und dass das so früh schon kommt, hat mich überrascht. Und jetzt habe ich gerade die erste Monster besiegt und dachte, aha, der Podcast geht gleich los. Aha.
Also wirst du noch ein bisschen weiter daddeln?
Ja, mal gucken, wann ich morgen die ersten Termine habe.
Ja, ich werde auch gleich mal in den Kalender schauen. Ich werde Horizon Zero Dawn spielen am PC. Das war die private Sache, von der ich euch erzählen wollte. Ich finde, dieses Spiel ist so unfassbar hübsch, so toll, es macht so viel Spaß. Ich habe zwar auf der PlayStation 4 rund 20, 25 Stunden gespielt, aber am PC, Max-Settings, WQHD, IPS-Panel-Monitor mit wirklich den besten Settings, die es gibt. Das Spiel ist it's beautiful. Es ist so schön und ich liebe dieses Spiel. Horizon Zero Dawn ist meiner Meinung nach eins der schönsten Open-World-Spiele, die wir in den letzten Jahren zockt haben.
Halt uns nächste Woche unbedingt auf dem Laufenden, ob sie die Bugs fixen konnten, ob das vielleicht in der Zeit sich jetzt schon gelöst hat, weil das wäre natürlich mega geil.
Ja, werde ich erzählen, auf jeden Fall.
Und nächste Woche haben wir dann auch Chung wieder mit dabei.
Ja!
Oh ja.
Der uns dann auch berichten kann, wie stressig doch sein Leben ist durch seine viele Arbeit. Nein, Quatsch. Den wir endlich mal wieder dazu bringen müssen, mehr Computerspiele zu spielen.
Ja, und Filme gucken.
Und Filme gucken und Serie gucken und weniger arbeiten. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal. Und vergesst nicht, uns auf Twitter und auf Instagram unter Quasi-Podcast zu folgen und uns auch zu schreiben. Wir freuen uns sehr, dass uns da immer mehr Nachrichten auch erreichen. Und ja, die Anime-Folge kommt noch.
Machen wir doch.
Bis dann, Leute.
Macht's gut. Ciao. System shut down.